Guten Tag, Herr Speck. Sie sind Leiter des Uni-Archivs Freiburg. Sie verwalten die Alexander-Ecker-Schädelsammlung, in der sich unter anderem 12 Schädel aus der damaligen Kolonie Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia, befinden, die während der deutschen Kolonialzeit unter fragwürdigen Bedingungen beschafft wurden. Diese Schädelsammlung befindet sich seit 2001 im Universitätsarchiv. Und letztes Jahr waren diese namibischen Schädel neben 47 Schädeln, die im Medizinhistorischen Museum der Charité in Berlin liegen, Thema des ARD-Magazins Fakt, womit ein breites Medienecho in Deutschland und in Namibia ausgelöst wurde. Neville Gerze, der namibische Botschafter in Deutschland, sagte gegenüber dem Forschungsprojekt Freiburg Postkolonial, dass diese Berichte in Namibia Entsetzen und Unglauben ausgelöst hätten. Die namibische Regierung forderte daraufhin die Rückgabe, richtete einen Ausschuss im Ministerium für Kultur ein und nahm Kontakt mit der deutschen Regierung auf. Laut Gerze unterstützt das Auswärtige Amt zwar die Rückführung, jedoch hätten außer der Charité weder die Universität Freiburg noch andere Institutionen mit der Botschaft Kontakt aufgenommen. Mit anderen Institutionen ist gemeint, dass das Problem wahrscheinlich wesentlich größer ist, dass also in diversen Sammlungen in Deutschland noch namibische Schädel liegen. Warum hat jetzt die Universität Freiburg im Unterschied zur Charité keinen Kontakt mit der namibischen Botschaft aufgenommen und eine Kooperation angeboten?
Von Namibia ist auf uns niemand zugekommen. Auch von anderen Kontakten über Rückforderungen weiß ich offiziell gar nichts. Ich habe, bevor dieser Faktbericht kam, bevor das in der Presse ging, dem Rektorat schon vorgelegt gehabt, dass in der Schädelsammlung heikle Dinge sein könnten. Und wir haben 2004, war es glaube ich, prophylaktisch den Rektoratsbeschluss herbeigeführt, dass die Universität prinzipiell berechtigten Rückforderungsansprüchen selbstverständlich nachkommt.
In Namibia kam ja nun erneut Bewegung in die Sache, als im Oktober 2009 Vertreter zweier betroffener Bevölkerungsgruppen eine Petition an die Regierung übergaben. Chief David Frederick für die Nama und Paramount Chief der Herero Kuaima Riwako forderten darin erneut die Rückgabe der Schädel. Die deutsche Botschaft in Namibia äußerte, dass sie die Rückgabe unterstützte und in diesem Sinne Briefe an die Charité und die Freiburger Universität geschrieben habe. Diese seien gebeten worden, sich an die namibische Botschaft in Berlin zu wenden. Wie reagiert nun Freiburg?
Also mir ist von einem solchen Brief nichts bekannt. Ich kenne diese Pressemeldungen und ich habe mehrere E-Mail-Anfragen gehabt und habe daraufhin reagiert und zurückgefragt, was sie denn wissen wollten und habe keine Reaktion mehr bekommen. Das ist das Fakt.
Von verschiedener Seite heißt zum Beispiel?
Ich kann Ihnen keine Namen aus dem Kopf nennen und es waren keine Institutionen, es waren irgendwelche E-Mailer, die sich natürlich hinter Fantasienamen verbergen könnte, die ich nicht verifizieren kann. Und auf Rückfragen habe ich keine Reaktion mehr bekommen.
Aber wenn die Charité diese Berichte zum Anlass genommen hat, sich an die Botschaft zu wenden und eine Kooperation anzubieten, die haben auch schon gesagt, dass sie Rückführungen vornehmen wollen. Sie sind auch dabei, jetzt die konkrete, ich sag mal, Identität der Schädel zu klären. Warum hat das Freiburg nicht gemacht? Weil die Medienberichte waren ja alle bekannt.
Also wir haben schon seit diesem Faktbericht und davor eigentlich schon, habe ich mit den Anthropologen regen Kontakt. Wir versuchen, Projekte an Land zu ziehen, um diese Untersuchungen durchzuführen an den Schädel, um sie wirklich eindeutig zu verifizieren. Das ist völlig unabhängig von diesen Berichten gegangen. Die Auslöser waren auch gar nicht die namibischen Schädel, sondern aus anderen Erdteilen.
Aber es würde dem eigentlich auch nichts entgegenstehen, der namibischen Botschaft zu sagen, ja, es stimmt, wir haben Schädel und wir sind da dran. Weil die wissen jetzt ja sozusagen offiziell von der Universität Freiburg nichts.
Genau, so können sie den Spieß umdrehen, dass offiziell an uns nie jemand die Rückforderung gestellt hat. Ich wüsste zum Beispiel von mir aus auch nicht, wer der Ansprechpartner wäre.
In der Botschaft?
Überhaupt. Ich meine, es geht immer durch die Presse und wir kennen von den Presseartikeln einige Meldungen, die eben nicht zutreffend sind. Also wenn jemand kommt, dann es gibt den Beschluss, wir werden rückführen und das Rektorat, also darüber entscheide ich ja gar nicht über die Rückführung, sondern der Beschluss gibt es von unserer Universitätsleitung, dass die Schädel zurückgegeben werden. Also da gibt es eigentlich keine, bloß man muss ja natürlich die andere Seite wissen, wer ist der Ansprechpartner, wer will welche zurück und warum. Und dann können wir eigentlich darauf reagieren, zu sagen, es gibt Anhaltspunkte, wir verifizieren sie, dass wir hier keine Fehler machen, um die richtigen zurückzugeben.
Gut, dann kann ich Sie ja mal in Kontakt setzen mit der richtigen Person in der namibischen Botschaft. Da kann ich sozusagen Abhilfe schaffen. Kommen wir nochmal zurück auf diese Schädelsammlung selber. Der bekannte Rassenforscher Eugen Fischer war von 1900 bis 1927 persönlich für die Sammlung verantwortlich. Er ließ sich zahlreiche Schädel und Weichteile aus den Kolonien schicken, darunter 3 konservierte Köpfe von gerade Hingerichteten aus der deutschen Südsee. Er legte bei der Beschaffung auch selbst Hand an im damaligen Deutsch-Südwestafrika. 1908 ließ er in der Nähe von Swakopmund die Gräber von Topnanama öffnen und entwendete deren Leichname. Was wissen Sie denn so allgemein über die Wege, wie koloniale Schädel, Skelette und Weichteile zu dieser Zeit beschafft wurden für Freiburg?
Also das, was Sie jetzt genannt haben, das ist ja zum großen Teil publiziert. Diese Publikationen sind mehr oder weniger bekannt. Wir haben ein Problem, dass die Sammlung, die Fischer weitergeführt hat, ja gar nicht als Erster aufgebaut hat. Der Erste war ja der Alexander Egger. Dann sein Nachfolger. Es sind ja sehr viele Personen, die in dieser Sammlung rumgebastelt haben. Das ist das eine. Aber wir haben nicht die Originalunterlagen dieser Sammlung. Wir haben keinen Katalog, aus dem wir normalerweise entnehmen können, wann wurden die Schädel aufgenommen, woher kommen sie. Diese Informationen fehlen völlig. Wir haben von Teilen der Sammlung spätere Abschriften, spätere Kataloge, aber das sind Hände von Schülern, Hiwis aus den 1980er Jahren. Die Unterlagen, wo die Informationen abgeschrieben sind, die fehlen wiederum, weil es damals kein Archiv gab, das sich darum kümmerte. Und diejenigen, die die Sammlung betreut haben, die hat genau diese Problematik, wegen der sie jetzt hier sitzen, überhaupt nicht interessiert. Wir haben einfach ein Informationsdefizit, das ist das eine. So wie Sie die Informationen von Fischer genannt haben, die ja in diesen Publikationen, Zeitungsausschnitte genannt sind, so wissen wir auch, dass die Sammlung 1917 im Juli von einer Fliegerbombe getroffen wurde. Wir haben Fotos vom Gebäude, das steht in Brand und die Feuerwehr steht da rum und löscht. Es gibt eine Folge, so 4, 5 Aufnahmen. Wir wissen aber nicht genau, wie groß der Schaden ist. Jedenfalls, was aus den Fotos deutlich hervorgeht, in dem Mittelrisalit, wo die Sammlung untergebracht war, der stand in Flammen. Also genau dieser Gebäudetrakt. Was aber gerettet wurde, was nicht, wissen wir nicht. Wir wissen von Einzelstücke ganz sicher, das hat, ich meine, sogar auch Fischer selber irgendwo mal angegeben, dass sie untergegangen sind. Ja, es ging auch um afrikanische Sammlungsteile. Das ist das, was man sicher sagen kann. Es ist was untergegangen, sicherlich nicht alles, aber was, das zu verifizieren, ist eigentlich das Problem.
Ja, soweit ich weiß, hat Eugen Fischer selber geschrieben, dass bei diesem Bombenangriff die Schädelsammlung weitgehend nicht beeinträchtigt wurde, dass vor allen Dingen eben dieses Skelett eines Afrikaners und die Weichteilsammlung und die vergleichende Anatomie betroffen war. Das könnte ja auch ein Grund sein, warum die Schädelsammlung heute ca. 1600 Nummern umfasst.
Also die Aussage kann ich in 2 Punkte korrigieren. Es sind auf jeden Fall eine ganze Menge Schädel verloren gegangen, die sind nicht da. Die Zahl, die er bringt, die Egger angelegt hat, schriftlich fixiert hat in einem Katalog, der ist publiziert, mit dem vorhandenen Bestand stimmt nicht überein. Der heutige Bestand ist wesentlich kleiner und es sind keinerlei Weichteile mehr vorhanden. Also die 2 Sachen sind klar. Was vom Rest ist, wir wissen auch von Fischer und auch seinem Nachfolger, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, dass Lücken, die entstanden sind, mit anderen Objekten gleicher Art geschlossen wurden. Das Problem haben wir auch. Deshalb muss man auch diese Objekte, selbst wenn die in dieser Afrika-Sammlung in Anführungsstrichen eingebracht worden sind, müssen wir die verifizieren, ob die tatsächlich mit den Originalen übereinstimmen können oder nicht.
Gibt es eine Übersicht, was damals eigentlich für Forschung an diesen Schädeln betrieben worden ist und mit welchem Ziel? Gibt es da sozusagen eine wissenschaftliche Darstellung, was damit überhaupt gemacht worden ist und wie lange daran geforscht wurde?
Nein, Sie vermengen jetzt aus meiner Sicht jetzt von meiner Tätigkeit und Aufgabe her 2 Dinge. Ich verwahre die Dinge, mache sie zugänglich und bereite sie vor zur Auswertung. Die Auswertung selber ist nicht meine Aufgabe, weil ich da auch gar nicht kompetent bin. Ich bin ja weder Anthropologe noch Mediziner noch sonst irgendwas, sondern ich bin Historiker.
Es bezog sich ja nicht darauf, dass Sie das alles selber machen müssen, sondern Sie sagten ja gerade auch, dass die Publikationen von Fischer und so weiter, dass das ja alles bekannt wäre. Das meinte ich jetzt eigentlich.
Das wäre jetzt der zweite Teil gewesen, den ich geantwortet habe, aus diesem Grund, weil ich da in diesem Bereich einfach inkompetent bin, in der fachlichen Seite, arbeiten wir mit der Anthropologen zusammen, dass diese zwei Hälfte wieder zusammenkommen. Und die haben Projekte beantragt und wir arbeiten auch zusammen mit anderen Institutionen, um genau diese Frage zu klären, die Sie angesprochen haben. Die Frau Wittwer-Backofen, die speziell in Freiburg dran ist, die hat ja auch mehrere Leute schon darauf angesetzt, das zu untersuchen. Ich kenne die Personen, die waren auch hier. Zum Beispiel eine Dame, die hat 6 Monate hier bei mir gearbeitet und Schädel verifiziert. Also jetzt nicht gerade afrikanischer, aber eine ähnliche Problematik. Das heißt, da sehen Sie schon, wir tauschen uns aus, arbeiten zusammen, weil wir es allein gar nicht könnten.
Schädel welcher vermutlichen Herkunft werden denn da jetzt gerade sozusagen mit versucht zu verifizieren, woher die kommen?
Also man muss zur Sammlung von dieser Fischer, Ecker, sonstige Schädelsammlung sagen, dass sie eigentlich alle Erdteile und alle Ethnien vom Anspruch her umspannt. Sie haben im Prinzip alle problematische Ethnien irgendwie angesprochen. Ob sie dann in der Sammlung drin sind oder so, das wissen wir nicht. Wir haben konkret eine Nachfrage gehabt vor etwa 4-5 Jahren, die ging um Australien. Und da haben wir sehr schnell die Zahl der möglichen reduzieren können, weil viele gar nicht Aborigine sein können. Aber der Rest, da fehlt eben doch das Geld, das jetzt wohl bewilligt ist für Projekten, um die zu untersuchen. Und dann könnte man auch in dem Fall eine Rückführung anleiern.
Und da stehen Sie in Kontakt mit der australischen Botschaft oder wer ist da Ihr Ansprechpartner?
Das war über die Frau Wittwer-Backofen, über die Anthropologen gelaufen. Das läuft über die Botschaft, ja. Da gibt es Kontakte.
Ja, es ist ja bekannt, dass die australische Botschaft schon in den 90er Jahren versucht hat, in Freiburg herauszufinden, was es für Schädel und menschliche Überreste aus Australien hier gibt. Das ist ja offensichtlich im Sande verlaufen, aber heute offensichtlich in besseren Händen, dass sich da jemand drum kümmert.
Ja gut, in den 90er Jahren kann ich Ihnen auch nichts dazu sagen, da war die Sammlung ja noch gar nicht bei uns, ich war noch gar nicht in Freiburg. Ich weiß nur, dass sie zu dem Zeitpunkt ausgelagert war, aus der Anthropologie in einen anderen Kellerraum untergebracht war. Offensichtlich gar nicht betreut und vielleicht liegt daher daran, dass es so ein schwarzes Loch gibt, weil man da halt Informationsdefizit hat. Aber das ist ja reine Mutmaßung.
Ja, sehr vorsichtig ausgedrückt. Auf der Webseite des Museums für Völkerkunde Dresden, das eine riesige Schädelsammlung mit 6100 Nummern besitzt, also ein mehrfaches größer als die Freiburger Sammlung, da heißt es eben aktuell auf der Webseite, die später im völkerkundlich orientierten Museum gesammelten umfangreichen Schädelserien, Skelette, Gipsabgüsse und Haarproben außereuropäischer Bevölkerungsgruppen sind heute wissenschaftlich unschätzbar wertvolles Material. Wie sehen Sie so eine Aussage und was für wertvolle Erkenntnisse könnten das heute sein und welche Art von Forschung wäre denn heute überhaupt ethisch vertretbar?
Also eine fundierte Einschätzung zu geben, kann ich nicht als Nicht-Anthropologe und Mediziner. Als Historiker ist es natürlich ein Phänomen, dass es eine wissenschaftshistorische Sammlung ist, aber das ist eine andere Kategorie.
Also das heißt, Sie können sich nicht vorstellen, was das für wissenschaftlich wertvolle Erkenntnisse sein können?
Das kann ich nicht sagen, das müssten Sie Frau Wittwer-Backofen, die Anthropologin, sagen, weil die kann dann auch Ihnen Auskunft ergeben, was man aus der Sammlung heute noch herausholen kann. Für mich ist es ein historisches Phänomen, eine Hinterlassenschaft, die ich verwalte, die ich zugänglich mache, auch für solche Aufklärungsaktionen nenne ich es jetzt einfach mal. Aber von der medizinischen Seite kann ich einfach nichts beitragen. Ich kann nur die Verknüpfung herstellen. Und das machen wir ja.
Klar ist ja, dass das Ziel dieser ganzen Schädelsammlung war, Rassenunterschiede festzustellen und die rassische Unterlegenheit der außereuropäischen Bevölkerung und Menschen darzulegen. Deswegen wundert es einen etwas, wenn man sagt, ja, damit könnte man heute wissenschaftlich unschätzbar wertvolles Material. Was will man da eigentlich rauskriegen?
Ne? Ja, es wundert Sie aus Ihrer Perspektive, aber wenn ich jetzt gerade unsere Sammlung betrachte, da sind ja eigentlich 2/3 bis 3/4 eben nicht fremde Ethnien, wie Sie es nennen, sondern sind da einfach archäologische Relikte. Die, ich glaube, über 1000 Schädel oder an die 1000 Schädel kamen allein nach 1945 in die Sammlung. Die stammen eigentlich aus der hohen Frühgeschichte. Das sind hunderte von Reihengräber aus der Völkerwanderungszeit, überwiegend aus unserem Raum. Das heißt, sie finden im Prinzip jedes Breisgau-Dorf vertreten, ob Mengen oder Krotzingen oder sämtliche Kaiserstädter Gemeinde sind da vertreten mit Funden. Also das ist ja dann schon, sagen wir, Archäologie, schon ein Stück Kulturhistorie, und das ist ja absolut nicht so problematisch wie die Dinge, die Sie jetzt angesprochen haben.
Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, weil Sie hatten ja in diesem, sagen wir mal, umstrittenen TV-Bericht gesagt, dass die Sammlung an sich schon wieder ein Kulturgut ist. Das wurde dann ja auch kritisiert, und Sie sagten, die sich gegenüberstehenden Aspekte Kulturgut und ethnisch-ethische Aspekte seien nicht miteinander vereinbar. Jetzt müssen wir irgendwie gucken.
Ja, kulturhistorisch wäre es ja klar, dass man die Sammlung als Sammlung unbeschadet erhält. Aber ich selber habe die Entscheidung herbeigeführt, dass man eben diese umstrittenen Dinge rückführt. Ja, aber das heißt, es wird im Einzelfall geprüft, um im Einzelfall eine Rückführung anleiern zu können. Aber im Prinzip bleibt die Sammlung als kulturhistorisches Wissenschaftszeugnis eigentlich erhalten. Auch dieser Unsinn der Rassenforschung ist ja schon eine Dokumentation von Wissenschaft. Das heißt ja nicht, dass man dem positiv gegenübersteht. Es ist genauso gut, Sie untersuchen sämtliche Aspekte oder viele Aspekte von Nationalsozialismus, decken die Dinge auf, geht offensiv damit um. Das heißt ja nicht, dass man das befürwortet oder dem positiv gegenübersteht. Man ist eigentlich im Sinne von Wissenschaft, will man eigentlich eine Aufklärung herbeiführen. Und in diesem Sinne stehe ich der Sammlung gegenüber.
Aber im Sinne einer Aufklärung auch über die, ja, eigentlich auch Unwissenschaftlichkeit dieser ganzen Rassenkunde bräuchte man die Schädel selber ja eigentlich nicht als Kulturgut. Es sei denn, man würde sie jetzt sozusagen in ein Museum über die Rassenkunde selbst stellen. Dann wären sie ja sozusagen noch irgendwie nötig, aber um jetzt in einem Archiv zu lagern.
Ja gut, wir sind die einzige Stelle in der Universität, die sich um alte Relikte kümmert und die zusammenträgt und erhält. Und wir haben ihn bei uns, also das ist ja eigentlich eine Doppelinstitution, Universitätsarchiv und Uniseum, das ist ja auch ein Museum. Eigentlich gehört die Sammlung eben zu dieser zweiten Hälfte, Uniseum. Wir haben im Archiv aber schriftliche Quellen aus dem Umfeld von Fischer, auch von anderen, die sich mit Rassenforschung auseinandergesetzt haben, im Sinne von historischen Zeugnissen. Und ob die Zeugnisse jetzt Flachware sind, zweidimensional, Schriftzeugnisse oder dreidimensional, spielt für die Informationsvermittlung erstmal keine Rolle. Und qua Amt, sage ich mal, ist es nur dieser Punkt, für den ich mich eigentlich kompetent fühle, dass es eine Quelle ist, die Informationen vermittelt. Wie sie die Informationen auswerten und was für Konsequenzen daraus ziehen, das ist nicht meine Aufgabe. Ich gehe eigentlich schon über meine Aufgabe hinaus, indem ich die Verknüpfung herstelle, dass zum Beispiel die Anthropologie diese Dinge aufdeckt oder dass wir jetzt mit Anthropologie, mit anderen Institutionen zusammenarbeiten, um solche Dinge aufzuklären. Die Initiative dazu ist eigentlich schon ein Schritt über die Pflichtaufgabe hinaus. Ich will das jetzt weder positiv noch negativ sehen. Ich sehe einfach die Notwendigkeit, dass man rangeht und dass wir die einzige Institution sind, die das anstoßen können.
Da stellt sich dann eigentlich die Frage, wenn Sie sozusagen schon über Ihr Mandat eigentlich herausgehen vom Engagement her, wer ist denn eigentlich verantwortlich? Ist das die Unileitung? Wie weit kümmert die sich um das Thema? Oder ist das der Lehrstuhl für Anthropologie, der jetzt da eigentlich initiativ werden sollte weiter?
Ich meine, das sind jetzt alles, sagen wir mal, einzelne Facheinrichtungen, die sich mit den Inhalten beschäftigen. Die definitive Entscheidung trifft das Rektorat. Ich selber kann zum Beispiel kein Stück, ob das jetzt ein Blatt Papier ist oder was auch immer, das in meiner Obhut ist, von mir aus herausgehen, an andere weitergehen. Das untersagt diese Sache. Aber das haben wir ja eigentlich schon umgangen, indem wir über prophylaktisch den Rektoratsbeschluss herbeigeführt haben, lange bevor wir angefangen haben, dass wir prinzipiell, also wir heißt in dem Fall die Universität, berechtigte Rückforderungen nachkommen. Und das ist die Universitätsleitung als Rektor, Prorektorin, die das beschlossen hat. Das liegt uns vor. Das heißt, wenn wir das verifizieren, hier ist ein Schädel aus Namibia, der in die Kategorie passt, dann käme nur noch vom Rektorat des Platzes, dann geben sie ihn zurück.
Das heißt, das Rektorat selber ist jetzt mit diesen Fragen
mit den Details nicht
involviert?
Nein. Aber da haben wir zum Beispiel jetzt auch das Problem, oder die Frau Wittwer-Backofen, dass die Frau Wittwer-Backofen weiß, welche Untersuchungen den Wahrheitsgehalt bestätigen, aber dem Institut fehlen natürlich auch die Mittel. Das heißt, man muss sich Drittmittel beschaffen, um diese Untersuchungen durchführen zu kommen. Das hat sie getan. Ich habe auch solche Anträge mit unterschrieben und es läuft an oder in Teilen ist es bereits im Gange. Aber das ist natürlich, ja, das ist halt unsere Struktur, dass es halt einfach Zeit braucht. Aber ich denke, wenn die Schädel jetzt fast 100 Jahre, wenn es die sind, die sie genannt haben, hier in Freiburg sind, dann kommt es auch nicht mehr darauf an, ob man sie in ein oder zwei Jahre zurückgibt, wenn man prinzipiell sagt, wir wollen bloß jetzt keinen Fehler machen, wir wollen auf jeden Fall die richtigen zurückgeben.
Aber das aktuelle Rektorat hat also nicht gesagt, da gibt es jetzt große Aufregung in Namibia, die aufgrund der Presseberichte das Auswärtige Amt unterstützt das und so weiter. Wir machen das jetzt zur Chefsache oder wir nehmen jetzt sozusagen Gelder selber in die Hand und warten jetzt nicht auf Drittmittel und pushen das mal, dass zumindest diese namibische Schädelfrage geklärt wird.
Das Rektorat hat eine Anschubfinanzierung bewilligt und die ist auch zur Vorbereitung für diese Drittmittelanträge längst aufgebraucht. Also insofern ist es schon in gewisser Weise eine Chefsache. Also die ersten Untersuchungen, die letztes Jahr liefen, die wurden vom Rektorat vorfinanziert. Und daraufhin wurden diese Drittmittelanträge eingereicht bei VW-Stiftung, bei DFG, bei anderen. Mein letzter Stand ist, dass ein Antrag auch genehmigt ist und diese Dinge jetzt anlaufen.
Der genehmigte Antrag bezieht sich auf die australischen Schädel oder auch auf die namibischen?
Das kann ich Ihnen jetzt gar nicht im Detail sagen, weil das Treffen mit der Frau Witwer-Backofen noch bevorsteht. Also Sie haben mich genau, ich habe vorab E-Mail bekommen, ein Projektantrag ist genehmigt. Viel mehr kann ich Ihnen gar nicht sagen. Da müsste Sie sich an die Frau Witwer-Backofen wenden. Alles andere wäre jetzt Mutmaßung. Aber ich denke, es bezieht sich auf beide, weil bei den Australiern ist die Untersuchung schon relativ weit. Und danach haben wir also speziell wegen Namibia weitere Anträge gemacht. Und es müsste eigentlich das sein. Aber wie gesagt, dann würde ich Sie bitten, dass Sie die Frau Witwer-Backofen nochmal befragen.
Dann danke ich für das Gespräch.